Wie ein unheilbringender Sturm, der über die Erde fegt, treibt ein rebellischer Geist heute die Menschen überall an, das zu tun, was in ihren Augen recht ist. Das merken wir, wenn wir im Predigtdienst tätig sind. Das Wort Bibel alleine, wenn wir das erwähnen, dann sehen wir, wie die Leute darauf reagieren. Sie sind nicht mehr gewillt, sich nach göttlichen Maßstäben auszurichten. Im scharfen Gegensatz dazu sind Jehovas Zeugen entschlossen, das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist. Wohlweislich heißt es in Gottes Wort, werdet nicht weise in deinen Augen. Fürchte Jehova und weiche vom Bösen. Treue Diener Jehovas haben stets danach getrachtet, untadelig zu bleiben. In 1. Mose Kapitel 6 erfahren wir etwas über die Geschichte Noahs. Noah, ein Mann, von dem gesagt wird, dass er untadelig war. Die Welt, in der er damals lebte, war völlig entartet. Hinzu kam ja noch, dass diese Engel aus dem himmlischen Bereich hier auf die Erde gekommen waren, Nachkommen hervorbrachten und diese dazu dann bewirkten, dass eben heute, dass damals eben solch eine Unordnung in der Welt damals vorherrschte. Es kam so weit, sagt der Bibelbericht, dass jede Neigung der Gedanken des Herzens allezeit nur schlecht war. Und die Erde wurde verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf der Erde verderbt. Noah hatte mit dieser Schlechtigkeit damals nichts zu tun. Gottes Wort sagt über ihn, Noah war ein gerechter Mann. Er wies sich als untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit dem wahren Gott. Wir können dazu mal den Text aus 1. Mose 6, Vers 8 und 9 lesen. 1. Mose, Kapitel 6, die Verse 8 und 9. Im Gegensatz zu den Menschen damals, die sich also von Gott abwandten, sagt dieser Text hier von Vers 8 und 9, Noah aber fand Gunst in den Augen Jehovas. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Er erwies sich als untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit dem wahren Gott. Noah konnte als untadelig bezeichnet werden, weil er im Gegensatz zu jener gottlosen Welt völlig den Erfordernissen entsprach, die Gott an ihn stellte. In 1. Mose 6, Vers 22 lesen wir, wenn wir es noch aufgeschlagen haben, 1. Mose 6, Vers 22, und Noah ging daran, gemäß allem zu tun, was Gott ihm geboten hatte, gerade so tat er. Weil das eben so war, betrachtete Gott ihn als eine Person, die gerecht, die untadelig handelte. Jakob war eine weitere geschichtliche Persönlichkeit, denn wir wissen, dass aus seinen Lenden die 12 Stämme Israels hervorgingen. Im Gegensatz zu Esau, der in Gottes Augen nicht als untadelig betrachtet wurde. Von Jakob wird gesagt in 1. Mose 25, Vers 27, ein Mann ohne Tadel, also untadelig. Nehmen wir noch eine weitere Person. Auch Hiob entsprach den Maßstäben Jehovas. Jehova hatte diesen Mann Hiob genau beobachtet. Hiob war ein Mann, der Gott mit ganzem Herzen liebte. Hiob wurde von Satan, dem Teufel, wie wir wissen, einer außergewöhnlichen Prüfung unterzogen. Satan zweifelte Hiobs Lauterkeit an. Doch Hiob erwies sich als ein Mann, der Gottes Maßstäben völlig entsprach. So können wir den Bericht in Hiob 2, Vers 3 lesen, wo Jehova zu Satan sagt, hast du dein Herz auf meinen Knecht Hiob gerichtet, dass es seinesgleichen keinen gibt auf der Erde? Einen Mann untadelig und rechtschaffen, gottesfürchtig und von Schlechtem weichend. Jehovas Worten gemäß wandelten diese Personen, die wir ihm hier anführten, ohne Tadel, sie waren in seinen Augen untadelig. Aber warum waren sie in Gottes Augen untadelig? nun weil sie allen Geboten und rechtlichen Erfordernissen Jehovas gehorchten. Gibt es etwas Wertvolleres im Leben, als von seinem himmlischen Vater zu hören, du bist untadelig? Welch ein Lob, wenn der höchste Souverän des ganzen Universums einen Menschen solch ein Zeugnis ausstellt. Wenn Jehova dies auch von uns, also von mir und von dir sagen kann, du bist untadelig, dann haben wir einen reinen Stand vor Jehova und wir können wirklich sehr zufrieden sein. Um diesen untadeligen Zustand zu bewahren, gab der Apostel Paulus in Philipper 2, Vers 14 und 15 eindeutigen Rat, was wir tun sollten. Philipper 2, Philipper Kapitel 2, Verse 14 und 15. Und Paulus schrieb damals an die Versammlung: Tut weiterhin alles ohne Murren und Widerreden, so dass ihr euch als untadelig und unschuldig erweist, Kinder Gottes, ohne Makel inmitten einer verkehrten und verdrehten Generation, unter der ihr wie Lichtspender in der Welt leuchtet. Wie Lichtspender sollten sie leuchten, weil sie untadelig waren. Sie sollten alles ohne Murren und ohne Widerreden ertragen, ja, sie sollten sich als untadelig und unschuldig erweisen. Welch einen liebevollen Rat, der nicht nur der Christenversammlung in Philippi gegeben wurde, sondern auch an uns persönlich gerichtet ist. Natürlich fragen wir uns, können wir denn überhaupt als unvollkommene Menschen in Gottes Augen untadelig sein? Ja, diese drei Beispiele zeigen uns das ja, denn Jehova sagte ja von diesen Personen, dass sie in seinen Augen untadelig waren. Aber kann man denn völlig untadelig sein, wenn man ja bedenkt, dass wir ja auch Fehler machen und auch diese drei Personen, die wir hier anführten, haben Fehler begangen? Nun, dazu muss man Folgendes sagen. Wenn der Ausdruck untadelig auf Menschen angewandt wird, dann ist das im Relativen zu sehen, also nicht im Absoluten. Als Hiob zum Beispiel dieser grausamen Prüfung von Satan unterzogen wurde und er wusste ja gar nicht, warum ihm das alles so geschah, zog er völlig falsche Schlussfolgerungen in Bezug darauf, wie der Allmächtige untadelige Personen betrachtet. Und das können wir mal nachlesen in Hiob Kapitel 9, in Versen 20 bis 22. Hiob Kapitel 9. In Versen 20 bis 22. Wenn ich im Recht wäre, würde mein eigener Mund mich schuldig sprechen. Wäre ich untadelig, so würde er mich für verkehrt erklären. Wäre ich untadelig, würde ich meine Seele nicht kennen. Ich würde mein Leben ablehnen. Eines gibt es, ja darum sage ich, einem Untadeligen, auch einem Bösen, macht er ein Ende. Um das nochmal zu verdeutlichen, Hiob wollte eigentlich damit sagen, dass es gar keinen Nutzen hat, das Rechte zu tun. Nicht, ob ich nun untadelig bin oder nicht bin. Denn mich trifft es ja auch, nicht? Und das so auf solche schrecklichen Weise. Einem Untadeligen und auch einem Bösen macht er offensichtlich ein Ende. Das waren so die falschen Schlussfolgerungen, die Hiob zog. Und doch betrachtete Gott Hiob als untadelig. Noah, Jakob und Hiob, diese drei Personen, die wir hier anführten, waren gemäß dem hebräischen Wort, das Wort wird mit Tam oder Tamim, mit untadelig wiedergegeben. Und zwar wird das nicht im Absoluten gesehen, sondern eben in einem Zustand, wo man eben auch Fehler machen kann. Sie verdienen es also nicht untadelig genannt zu werden, weil sie völlig fehlerfrei waren oder keine Missetat begangen hätten, sondern weil sie innerhalb der von Gott gesetzten Grenzen Gott vollständig ergeben und ihm gegenüber ganz loyal waren. Sie entsprachen dem, was Jehova von Menschen erwartet, die zwar treu, aber durch ihre Unvollkommenheit beeinträchtigt waren. Wie bereits erwähnt, er verdienten es, Glaubensmenschen der alten Zeit untadelig genannt zu werden. Sie bewiesen, dass sie ein ungeteiltes Herz für Jehova hatten. Hiskia betet zu Jehova: Ich bitte dich, o Jehova, denk doch daran, wie ich vor dir in Wahrhaftigkeit und mit ungeteiltem Herzen gewandelt bin. Ein Herz, das ungeteilt ist, ist ein ganzes Herz, nicht wahr? Und so sagt auch die Pasch-Übersetzung: Ein vollkommenes Herz gegenüber Jehova hatte. Ein ungeteiltes oder eben ein vollkommenes Herz. So gesehen waren sie also vollkommen und fehlerlos und untadelig. Wann immer sie einen Fehler machten, ließen sie sich demütig korrigieren und zurechtweisen. Hiob sagte zum Beispiel, nachdem Jehova ihnen auch vor Augen geführt hatte, dass seine Denkweise nicht in Ordnung war: Ich bereue wirklich in Staub und Asche. Nach gemäß Hiob 42, Vers 6. Und David, von dem wir ja auch wissen, dass er auch schwerwiegende Fehler begangen hat, er sagt: Tilge meine Übertretungen aus, reinige mich von meiner Sünde. Diese Personen waren nicht ohne Sünde, denn sie stammten alle vom Sünder Adam. In welchem Sinne waren sie also untadelig? Weil sie völlig dem entsprachen, was Gott von ihnen forderte. Und Gott forderte von ihnen nicht mehr als das, was sie erreichen konnten. Jehova stellt keine unvernünftigen Forderungen. Wie Micha 6, Vers 6 bis 8 zeigt, sagt Jehova: Er hat dir mitgeteilt, o Erdenmensch, was gut ist und was fordert Jehova von dir zurück, als Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden zu wandeln mit deinem Gott. Die Anbetung der treuen Glaubensmänner und Frauen der alten Zeit waren Jehova wohlgefällig. Wer also könnte mit Recht jetzt Fehler finden an ihrem aufrichtigen Bemühen und ihrem ganzen Wandel, wenn Gott es nicht tat? Und außerdem wollen wir nicht verkennen, dass Jehova auch Vorkehrungen getroffen hat durch das Loskaufopfer, sodass wir aufgrund dessen auch unsere Fehler vor Jehova bekennen können und dass unsere Sünden vergeben werden. Sollten wir nun daraus den Schluss ziehen, dass Jehova mit dem Mantel der Liebe alles zudeckt, was heute an Gesetzlosigkeit geschieht? Natürlich nicht. Das wird er nicht tun und das hat er auch in der Vergangenheit niemals getan. Seitdem es Menschen hier auf der Erde gibt, handelt die Mehrheit der Menschen verkehrt und ist Gott ungehorsam. Oder wir sagen, dass sie einen Geist der Rebellion hervorgebracht haben. Das begann schon damals im Garten Eden mit Adam, den ersten Menschen. Er widersetzte sich dem Gebot Jehovas. Und wir wissen, dass die gleiche Denkweise heute die Menschen noch zu beobachten und zu sehen sind. Die heutige Menschheit hat den gleichen rebellischen Geist, das zu tun, was in ihren Augen recht ist. Ein Geist der Unabhängigkeit. Ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Die heutige Welt ist in ihrer Geisteshaltung und ihren Handlungen verkehrt und verwerflich. Gott hat in der Vergangenheit Maßnahmen ergriffen, um die Bosheit eben ein Ende zu machen. In den Tagen Noahs sah Jehova die Erde wegen des schlechten Lebenswandels der Menschen als verderbt an. Und wir lesen dazu einmal, wie Jehova die Dinge sah, und das können wir sicherlich auch auf die heutige Zeit auch übertragen. 1. Mose 6, Vers 11 bis 13. Und die Erde, sagt Jehova hier, wurde verderbt vor den Augen des wahren Gottes. Und die Erde wurde mit Gewalttat erfüllt. So sah Gott die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf der Erde verderbt. Danach sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, weil die Erde voller Gewalttat ist durch sie, und hier verderbe ich sie samt der Erde. Dieser Bericht zeigt also, wie Gott die Situation damals beurteilte. Die Leute glaubten nicht, dass Gott eingreifen und eine böse Welt vernichten würde. Doch Jehova schwemmte die damalige Welt durch eine Sinnflut hinweg. Nur Noah und seine Familie überlebten das Eingreifen Gottes. Jehova sprach zu Noah in 1. Mose 7, Vers 1: Geh in die Arche, du und alle deine Hausgenossen, Und jetzt kommt dieser interessante Gedanke eigentlich, wenn gesagt wird, denn dich habe ich als gerecht, oder wir könnten auch sagen, als untadelig vor mir ersehen, unter dieser Generation. Etwa 2400 Jahre später bildeten die Juden eine verkehrte Generation, die es verdiente, vernichtet zu werden. Sie waren es ja auch, die aufsässig waren, und das führte schließlich auch dazu, dass Jesus sie als eine böse, ehebrecherische Generation bezeichnet hatte. Sie waren es schließlich, die Jesus vor Gericht brachten. Und Pilatus, der römische Statthalter, fragte die Volksmengen: Was soll ich denn mit Jesus tun? Sie sagten, ja, sie schrien an den Pfahl mit ihm, an den Pfahl mit ihm. Diese böse Generation forderte den Tod Jesu. Sie verwarfen den von Gott gesandten Messias und die Römer nagelten ihn schließlich an den Pfahl. Blieb diese schändliche Tat ungesühnt? Nein. Jehova richtete im ersten Jahrhundert diese jüdische Nation. Diese Generation erlebte all die von Jesus vorhergesagten Bedrängnisse und sie verschwand dann in einer beispiellosen Drangsal, als die Römer im Jahre 70 unserer Zeitrechnung die Welt, damals die jüdische Welt, vernichteten. Jehova hatte damals sein Strafgericht an dieser bösen Generation vollstreckt. Heute ist die Welt eigentlich noch schlimmer, wie in den Tagen der Flut, in den Tagen Noahs, oder wir könnten auch sagen, wie im ersten Jahrhundert. Bosheit, Korruption, Gewalttat, Unmoral und viele andere schlechte Dinge nehmen unter den Menschen der gegenwärtigen Generation überhand. Immer mehr ist der Verfall von Sitte und Moral und Grundsätzen zu erkennen. Ein Großteil dieser falschen babylonischen Religion zurückzuführen. Dass es nicht nur eine Denkweise der Zeugen Jehovas ist, möchte ich euch durch einen Artikel, der im Fokus erschien, kurz einmal erläutern. Da wurde ein Politiker, der in den Jahren 1978 bis 1982, 1990 dann sein Mandat niederlegte, ein gewisser Apel, Hans Apel, vielleicht noch von vielen, vielleicht noch vom Ohr, mindestens die Deutschsprachigen. Dieser hat dann ein Buch verfasst und hat dann unter anderem, dieses Buch hat das Thema gehabt, Volkskirche ohne Volk. Der Name sagt schon etwas an. Und dann wurde dieser Mann interviewt vom Fokus, und ein kurzer Auszug von dem möchte ich euch hier mal vorlesen. Überschrieben ist das Interview Stück Zucker im Atlantik. In ihrem Buch sagt der Fokus hier, Volkskirche ohne Volk, gehen Sie mit der evangelischen Kirche ins Gericht. Wie lautet Ihr Hauptvorwurf? Die Kirche kommt ihrem Auftrag nicht mehr nach. Sie verbreitet nicht mehr die Lehre von Jesus Christus, sondern weicht aus in Randbereichen. Was meinen Sie mit Randbereichen, stellt der Fokus hier die Frage. Die Landeskirche passen sich an. Sie segnen die Homo-Ehe, weil es diese gibt. Sie debattieren über Ehescheidungsrituale, weil es Scheidungen gibt. Die evangelische Kirche ist zur bequemen Segnungskirche verkommen. Das Evangelium löst sich auf wie ein Stück Zucker im Atlantik. Die Frage des Fokus, was sind denn die Gründe für diese Entwicklung? Die Antwort lautet von Apel, diesen Hans Apel: Der zentrale innere Grund ist, dass immer weniger Pastoren fromm sind. Sie stehen nicht mehr zu ihrem Ordinatsgelübde. Sie wollen zum Beispiel mit ihrem homosexuellen Partner im Pfarrhaus leben. Die Geistlichen verbiegen das Evangelium so lange, bis es zu ihrem Lebensstil passt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Pastoren verbiegen das Evangelium so lange, bis es zu ihrem Lebensstil passt. Das sind Menschen, die sich Gedanken machen über die Religion dieser Welt, und wir sehen, dass sie selbst zu dem Erkenntnis kommen, dass sie nicht den christlichen Maßstäben entsprechen. Da fällt uns unmittelbar 1. Korinther Kapitel 6 ein, nicht, wo Paulus an die Christenversammlung schrieb, dass jene das Gottes Königreich nicht ererben werden, die eben unter anderem extrem homosexuelle Handlungen begehen, Männer, die bei Männern liegen. Interessant ist, dass in dieser Illustrierten dann auch noch ein Bild abgezeichnet ist, wo eine homosexuelle Ehe in Berlin beim Kirchentag gesegnet wurde. Die Kirchen haben also eindeutig versagt, echte christliche Grundsätze zu lehren. Aber nicht nur die Religion, sondern auch die Politik hat versagt. Die Welt hat schreckliche Waffen angehäuft und auch eingesetzt. Degenerierte Gehirne der Wissenschaftler haben die sogenannten ABC-Waffen entwickelt. Atomare, bakteriologische und chemische Waffen. Diese Menschen, und wir sind ein Teil dieser Menschen, wurden durch heiße oder durch kalte Kriege in Furcht und Schrecken versetzt. Darüber hinaus sehen wir ja auch, wenn heute Tausende von Abtreibungen täglich vorgenommen werden oder Kinder, wie wir das jetzt so mitverfolgen können, nach der Geburt entweder gleich zu Tode gebracht werden. Prostitution, Kriminalität, organisierte Bandenkriege, todbringende Krankheiten und vieles mehr belastet die Welt. Uns als Christen wird gesagt, dass wir die bösen Wege der Welt meiden und untadelig in dieser Welt bleiben müssen. Der Apostel Paulus schrieb in Epheser 4, und das bitte mal mit nachlesen, Epheser 4, Vers 17 bis 19, wie wir uns in dieser Zeit verhalten sollten. Epheser 4, Vers 17 bis 19. Paulus schrieb damals: Daher sage ich dies und lege Zeugnis dafür ab im Herrn, dass ihr nicht mehr so weiter wandelt, wie auch die Nationen wandeln, in der Nutzlosigkeit ihres Sinnes, während sie wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Gefühllosigkeit ihres Herzens, in geistiger Finsternis und dem Leben, das Gott gehört, entfremdet sind. Da sie jedes sittliche Gefühl verloren haben, haben sich einem zügellosen Wandel hingegeben und mit Gier jede Art Unreinheit zu verüben. Sie haben ein gefühlloses Herz, ein Herz wie Stein. So hat der Teufel versucht, mit allen verfügbaren Mitteln den Unvorsichtigen solche Fallen zu stellen, damit sie ihren Stand vor Gott verlieren. Ein amerikanischer Fernsehkanal lehnt es ab, ein Video vom Popstar Madonna zu senden. Obwohl der Fernsehkanal den Ruf erworben hatte, manchmal unmoralische Videos ohne Bedenken zu senden, lehnt er es ab, dieses Video auszustrahlen. Das macht uns bewusst, nicht, wie weit diese Freizügigkeit gegangen ist. Wenn wir uns an die Wege der Welt gewöhnen und uns solche Dinge anschauen, dann kann das dazu kommen, dass wir das ganz, ganz normal ansehen. Dann kann es uns so ergehen, wie wir das vorhin in der Bibel gelesen haben, dass das Herz gefühllos wird. Es reagiert gar nicht mehr, weil unser Herz so hart wie Stein wird in Bezug auf sittliche, moralische Werte. Damit das nun nicht geschieht, sollten wir uns Gedanken machen, wie wir Satans Einfluss widerstehen können. Wer Gott wirklich liebt, muss bereit sein, einen harten Kampf für den Glauben zu führen, um inmitten dieser verkehrten Generation untadelig zu bleiben. Jehova verlangt ausschließlich Ergebenheit von uns. Deswegen müssen wir uns auch vollständig von allen falschen babylonischen religiösen Lehren trennen. Denken an Offenbarung 18, Vers 4, geht außer hinaus, damit wir nicht teilhaben. Wir müssen auch alle anderen Formen der falschen Religion und auch in der Welt meiden. Wie angenehm ist es, seine Hände und auch seinen Mund in einem weichen, flauschigen Frottihandtuch so abzuwischen. Du riechst buchstäblich, nicht, wenn du das Handtuch so im Gesicht hast, den Duft nach Frühling oder nach Rosenduft oder was auch immer die Reklame verspricht. Doch würdest du deine Hände in einem Handtuch mit dem Gesicht, mit dem Mund und mit den Händen abtrocknen wollen, das mit Erbrochenen, mit Urin und Kot beschmiert ist, das vor Schmutz steht. So ein Handtuch würdest du nicht einmal berühren wollen, viel weniger deinen Mund oder deine Hände darin abzutrocknen. Es widert dich an, so etwas zu tun. Es ekelt dich, ja, es bringt dich zum Erbrechen. So sollte unsere Einstellung zu dem Schmutz dieser Welt sein. Wir müssen eine Liebe für das Heilige, für das Reine entwickeln und ein Hass auf das Unreine, auf das Schlechte. Der Bibelschreiber Amos schrieb: Hasst das Böse und liebt das Gute. In Epheser 5, Vers 3 und 4 werden wir ermuntert, solch ein Verhalten, wie es heute so üblich ist, zu meiden. Lasst uns das nochmal nachlesen. Epheser 5, Vers 3 und 4. Hurerei und jede Art Unreinheit oder Habgier sollen unter euch nicht einmal erwähnt werden, so wie es sich für heilig geziemt. Auch kein schändliches Benehmen, noch törichtes Reden, noch unzüchtige Späße, Dinge, die sich nicht schicken, sondern vielmehr Danksagung. Also diese angeführten Unreinheiten sollten wir auf jeden Fall meiden. Sollten nicht einmal erwähnt werden. Viel weniger sollten wir sie uns natürlich anschauen. Stattdessen schrieb der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31, denn ob ihr esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes. Lasst uns in dieser verkehrten Generation untadelig bleiben. Untadelig zu bleiben bedeutet natürlich auch, dass man zum Beispiel jetzt eben göttliche Grundsätze in seinem Leben anwendet. Und eines dieser Grundsätze wäre zum Beispiel, dass wir rechtmäßige Autorität anerkennen sollten und respektieren sollten. Da wäre einmal die weltliche Autorität, wissen, dass wir den obrigkeitlichen Gewalten untertan sein sollten. Dann wissen wir, dass gemäß der Bibel der Mann das Haupt der Frau ist, aber der Mann hat auch wiederum ein Haupt über sich, der Christus, und auch Christus hat wiederum ein Haupt über sich, eben Jehova selbst. Und die Kinder haben natürlich ihre Eltern als ihre Autorität. Der Apostel Paulus umriss das mit knappen Worten, indem er das uns schrieb und brachte ihm zum Ausdruck, dass ihm das der Grundsatz der Theokratie, der Gottesherrschaft ist, die wir eben hier erwähnten. Respekt vor Theokratie beginnt schon zu Hause. Christliche Frauen sollten also das auch zu Hause respektieren, so wie Jehova das festgehalten hat. Dann verhalten sich beide untadelig, was die Unterordnung betrifft. Das wird den Männern und den Frauen helfen, eine tiefe innere Befriedigung auch in der Ehe zu haben. Sich in allen Dingen ehrlich zu benehmen, ist weiter so ein Grundsatz der Untadeligkeit. Das heißt, dass wir auch unsere Geschäftsmethoden nicht in die Versammlung tragen, womöglich unsere Verbindung mit unseren Brüdern ausnützen würden. Wenn es zu Problemen kommt, dann sollte man nicht zulassen, dass sie schweben und sich verschlimmern. Die Lösung ist häufig da zu suchen in einer freundlichen, offenen Verständigung, bevor die Situation schlimmer wird. Wir wollen den Weg des Friedens gehen, den Weg echter christlicher Liebe. Denn es gibt nichts, was so schön ist wie die Einigkeit der Bruderschaft und was sie mit unserem Verhältnis zu Jehova vergleichen lässt. Darum gebrauchte Paulus diese schöne Veranschaulichung in Kolosser 3, Vers 12 und 14. Kleidet euch mit der innigen Zuneigung des Erbarmens, mit Güte, mit Demut, mit Milde und Langmut. Fahrt fort, einander zu ertragen, einander bereitwillig zu vergeben, wenn jemand Ursache zu einer Klage gegen einen anderen hat, so wie Jehova auch euch bereitwillig vergeben hat, so tut auch ihr. Untadelig bedeutet nicht einfach nur einen falschen Lauf aufzugeben, sondern schließt ein, aktiv das zu tun, was recht ist. Was schließt das unter anderem auch mit ein? Erstens, wir müssen unser geistig gesinnt sein. durch ein regelmäßiges Bibelstudium bewahren. Das haben wir ja hier recht deutlich gesagt. Und der Besuch der Zusammenkünfte hilft uns dabei. Es wird hier gesagt, nicht aufgeben, wie es bei einigen Brauch ist. Wir kennen den Text aus Hebräer. Sondern lasst uns einander ermuntern und das umso mehr, da wir den Tag herannahen sehen. Wir müssen die gute Botschaft verkündigen. Diese gute Botschaft handelt davon, dass Gottes Königreich verwirklicht wird. Sein Wille wird geschehen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Jehovas Name wird geheiligt, so wie damals ja auch in den Tagen der Flut, er sei die Bösen beseitigte. Er wird diese Erde zu einem Paradies werden lassen, in dem wahre Anbeter ewig leben können. Jeden Tag verbinden sich fast, ja, mehr sogar als 800 Menschen aus allen Ländern mit Jehovas Zeugen und sagen in Erfüllung der biblischen Prophezeiung nach Sacharja 8, Vers 23, wir wollen mit euch gehen, weil wir gehört haben, dass Gott mit euch ist. Jehova hat wirklich sein Volk gesegnet. Der Kleine ist wirklich zu einer mächtigen Nation geworden, zu einer weltweiten Versammlung, in jeder Hinsicht völlig vereint, im Denken, im Handeln, in der Anbetung. Die Kluft zwischen wahren Christen und der Denkweise der Menschen heute sollte eigentlich immer größer werden. Wir müssen uns immer deutlicher von ihnen unterscheiden. Wenn es nicht so wäre, dann würden wir uns immer mehr der Welt anpassen. Wir sollten nicht herausfinden, wie weit wir gehen können. Niemand sollte die Grenzen überschreiten und sich im Abgrund bewegen. Sich den Verlockungen dieser Welt auszusetzen, würde bedeuten, seinen untadeligen Stand vor Jehova zu verlieren. Wenn wir die Welt nachahmen, uns nicht mehr von ihr unterscheiden, dann entehren wir Jehova und sind in seinen Augen nicht untadelig. Wir können dadurch sogar aufrichtige Menschen, die die Wahrheit suchen, zu einer Ursache des Strauchens werden. Ja, selbst wenn wir schon viele, viele Jahre in der Wahrheit sind, müssen wir ernsthaft darauf achten, dass wir nicht abgleiten. Ja, kennen diese Veranschaulichung mit einem Boot, das am Rand liegt und dann kommt die Strömung und ganz langsam bewegt sich das Boot dann in diese Strömung hinein und wenn es die Strömung erfasst hat, dann ist das Boot ganz schnell von dannen. Und so kann es uns auch ergehen. Darum schrieb Paulus an die Hebräer in Kapitel 2, Vers 1, darum ist es nötig, dass wir den Dingen, die wir gehört haben, auch heute, mehr als die gewöhnliche Aufmerksamkeit schenken, damit wir niemals abgleiten. Lasst uns darum den Dingen mehr als die gewöhnliche Aufmerksamkeit schenken. In dieser kritischen Zeit des Endes ist es so wichtig, von Jehova als untadelig erfunden zu werden. Bedenken wir, welch großartige Zukunft vor uns liegt. Eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnen wird. Deshalb schrieb Petrus im zweiten Brief 3, Vers 14, deshalb, Geliebte, da ihr diese Dinge erwartet, tut euer Äußerstes und schließlich von ihm fleckenlos und makellos und in Frieden erfunden zu werden. Oder wir könnten auch sagen, ihm untadelig zu sein. Wie ein unheilbringender Sturm, der über die Erde fegt, treibt ein rebellischer Geist die Menschen heute überall an, das zu tun, was in ihren Augen recht ist. Im scharfen Gegensatz dazu sind Jehovas Zeugen fest entschlossen, das zu tun, was in Jehovas Augen recht ist. Lasst uns darum fest entschlossen sein, weiterhin untadelig zu bleiben in dieser verkehrten Generation. Mögen wir Jehovas Herz erfreuen, indem wir uns wirklich als untadelig erweisen.